Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist.
Yes, science!
Hallo und herzlich willkommen zu Wissen hinter den Kulissen, eurem Lieblingspodcast für die Wissenschaft hinter Filmen, Serien und Games. Mit mir hier im virtuellen Studio sind heute wie immer Wissenschaftsjournalist und Science-Presenter Jack Pop.
Hallo!
Außerdem Physiker und Dozent Henry Holland-Moritz, Dr. Henry Holland-Moritz.
Ey, ciao.
Und ich bin Anne-Dorette Ziems, ich bin auch Physikerin und auch Wissenschaftsjournalistin. Ich bin immer eine schöne Mischung aus den beiden anderen. Heute sprechen wir über Zombies, aber bevor wir da so richtig tief einsteigen, wichtige Frage vor allem an Henry, denn was Jack Pop und ich gemacht haben seit der letzten Aufnahme, weiß ich schon, aber Henry, was hast du so getan?
Gar nicht so viel. An der Hochschule stehen jetzt die Prüfungen an. Ich war ziemlich beschäftigt damit, Prüfungen zu erstellen, die durchzurechnen und irgendwie so zu tunen, dass man sie bestehen kann.
Was?
Und, ja. Nee, also eigentlich sind sie nicht schlimm, denke ich zumindest, ja. Aber die Studis haben gestern schon die erste geschrieben und das Feedback war, sie war nicht zu machen. Es ist die schwerste Prüfung aller Zeiten gewesen. Aber das höre ich jedes Semester.
Oh, wow.
Das heißt, die Prüfungen werden von Semester zu Semester schwerer.
Du solltest immer so eine Trickfrage einbauen, die sie nur beantworten können, wenn sie den Podcast gehört haben. So für ein paar Bonuspunkte.
Ja. Ich habe auch schon gesagt, dass der Podcast auf jeden Fall prüfungsrelevant ist.
Sehr gut.
Und sag mal, musst du dir die aber wirklich alle immer selber ausdenken, die Fragen? Kriegt man das nicht wie beim Abi irgendwie zugeschickt vom Land oder so?
Nee, die denke ich mir aus.
Alle? Immer?
Mhm, jedes Semester. Gibt's neue Fragen. Es gab mal einen Jahrgang, die haben von irgendwem gehört, dass ich jedes Semester dieselbe Prüfung schreibe. Aber das ist natürlich falsch. Und dann haben die sich nur auf die alte Klausur vorbereitet und es sind übelst viele durchgefallen. So.
Die Trottel. Darfst du in den Prüfungen auch Superheldinnen und Superhelden mit einbauen oder ist das unseriös?
Nö, ist seriös. Ist ja auch Gegenstand von den Übungen, dass man so Superheldenkram durchrechnet. So. Und einmal haben sie sich sogar Luigi gewünscht.
Kein Bock mehr auf Mario.
Da gab es eine Luigi-Aufgabe, ja.
Süß. Ja, ich erzähle jetzt einfach mal für uns beide. Wir haben nämlich was richtig Cooles gemacht letztes Wochenende. Und zwar hatte ich Besuch von Jack Pop. Und es war für mich eine kleine Premiere, denn ich durfte zusammen mit ihm eine Science-Show aufführen. Jack Pop ist natürlich mega Pro und so weiter, aber ich habe auch ein paar Sachen gesagt. Cool, es hat richtig Spaß gemacht und es haben alle Sachen funktioniert und am Ende gab es Eis.
Cool.
Ich war wirklich überrascht, wie smooth das gelaufen ist. Also jetzt nicht, weil ich dir das nicht zugetraut hätte. Du warst wirklich ganz fantastisch.
Danke.
Auf der Bühne. Nee, wirklich. Aber meistens ist es ja so, wenn man Sachen sehr schnell und mit wenig Absprache, und wir können zugeben, dass wir wirklich sehr wenig
abgesprochen hatten. Wir haben uns minimal vorbereitet, das stimmt.
Ja, also wir haben das wirklich am Abend vorher so ein bisschen, ich meine, ich wusste, welche Experimente ich mitbringe, ich bin dann mit dem Kastenwagen angekommen, aber wer wann was wie macht, das haben wir am Abend vorher zusammengeschoben. Und dafür, muss ich sagen, war ich richtig begeistert, das war echt cool.
Also gerne wieder, auf jeden Fall. Das war richtig cool. Und nächstes Mal auf jeden Fall auch mit Henry. Schade, dass du nicht dabei
ja,
warst.
Ja, nächstes Mal komme ich auch mit. Was ich bei euren Insta-Stories auf jeden Fall gesehen habe, ist das Feuerexperiment mit den Seifenblasen, die brennen. Und ich, genau. Ich habe Jack Pop schon gefragt, ob er auch die Haare an seinem Arm verloren hat, wie ich damals in Annes Küche.
Aber er hat diesmal seinen Arm in Wasser gesteckt. Anders als du.
Na, Gott sei Dank.
Ich habe gesagt, ich stecke den natürlich in Wasser. Ich bin ja nicht bescheuert.
Okay, dann würde ich sagen, lass uns mit den Zombies durchstarten. Es gibt aktuell einen brandneuen Zombie-Film in den Kinos. Es ist 28 Years Later. Ich betone das Years mal, denn es ist eine Fortsetzung. Es ist der dritte Teil von der, sagt man, 28-Reihe. Ich weiß es nicht, aber es gibt auch schon 28 Days Later, 28 Weeks Later und jetzt 28 Years Later. Weiß nicht, warum die Manns übersprungen haben.
Ja, es wird jetzt schwierig, dann eine Fortsetzung zu machen. Was machst du danach?
Decades.
28 Jahrzehnte later. Ja, genau, wie ist es bei euch? Ich habe bei euch beiden in den Instagram-Stories gesehen, ihr habt recherchiert in Form von Filme gucken. Seid ihr drin im Thema?
Also ich habe nur den ersten Teil nochmal geguckt. Den letzten im Kino habe ich leider nicht geschafft. Und der zweite Teil, der ist schlecht.
Sehr schlecht.
Den habe ich nicht nochmal angeguckt. Aber ja, also den ersten finde ich sehr, sehr gut. Den zweiten habe ich vor ein paar Jahren schon mal gesehen. Den finde ich mega scheiße, aber den dritten will ich mir auf jeden Fall jetzt noch angucken.
Ja, ich kann das nur so unterschreiben. Also ich habe am Wochenende nochmal so einen kleinen Movie-Marathon gemacht. Mit zwei Filmen. Aber ich war überrascht, wie scheiße der zweite Teil ist. Also wir kommen ja aus einem sehr guten ersten Teil unter Regie von Danny Boyle. Das ist der Typ, der Trainspotting gemacht hat oder Slumdog Millionaire oder hier Steve Jobs neulich, diesen Film.
Und diesen 127 Hours, nicht zu vergessen.
Ja,
der war
wo der
super.
Typ in dem Stein eingeklemmt ist. Ja, stimmt.
Ja.
Mit James Franco. Ja, also sehr guter Regisseur und Alex Garland, einer meiner absolut liebsten Schreiber und Drehbuchautoren, der hat Ex Machina gemacht.
Super geiler Film.
Dieser KI-Film mit der Roboterfrau sozusagen.
Ja.
Und die sind ja jetzt wieder zusammengekommen. Das heißt, der Teil 2 war scheiße, Teil 1 war sehr gut. Und ich habe jetzt vorgestern den dritten Teil im Kino gesehen, wieder aus der Feder von Alex Garland und wieder unter der Regie von Danny Boyle. Und ich fand es echt cool. Dafür, dass das Zombie-Genre ja nun schon wirklich alles gesehen hat, gab es ein paar Sachen, die mich auch wirklich neu reingezogen haben und wo sie filmisch einfach echt tolle Bilder gefunden haben. Also es ist ein Film, den kann man sich auch, so wenn man jetzt cineastisch irgendwie da unterwegs ist, sich angucken. Er sieht echt toll aus und die haben auch ein paar kleine Kniffe drin. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Und ich muss sagen, das ist ja unsere zweite Horrorfilmfolge dieses Jahr. Es gibt einen kleinen Funfact, denn auch in diesem Horrorfilm wird wieder das Genital eines Monsters sehr präsent in Szene gesetzt. Das war ja schon bei Nosferatu so, dass man den Riesenpimmel von Graf Orlok gesehen hat. Und jetzt haben die so Überzombies, da redet Henry ja später drüber, aber da ist ein Überzombie dabei, der hat einen Megapimmel. Das ist so eine Riesenzombie-Salami, die volle Latte im Bild zu sehen ist. Es ist also volle Latte, weißt du? Es ist einfach krass.
Oh Mann, wahrscheinlich haben sie sich auch gedacht, das ist ein dritter Teil, wir müssen den Leuten was bieten jetzt.
Aber da kannst du wirklich, da kannst du gucken eine Weile. Meine Fresse, ey.
Ich muss mich übrigens kurz outen. Ich habe vorgestern 28 Weeks Later, also den zweiten Teil gesehen und ich fand es gar nicht so scheiße. Ich hatte schon gesehen, dass ihr nicht so begeistert wart, aber ich fand den gar nicht so schlecht. Also ja, man kann sich über so ein paar Entscheidungen irgendwie streiten. War ganz gut unterhalten eigentlich. Oh Gott, ich schäme mich ein bisschen, das jetzt zu sagen.
Der ist natürlich spannend und auch gruselig, aber genau diese Entscheidung, die Handlung ist einfach völlig dumm. Also sie machen alles falsch, was du falsch machen kannst.
Ja, ist ein Klassiker, ja.
Es gibt im zweiten Teil diese eine coole Szene mit dem Hubschrauber, wo die zum Schluss mit diesem geneigten Hubschrauber diesen Rotorblättern durch diese Zombies durchfliegen. Das ist cool.
Ja.
Und alles wegmetzeln, ja.
Vor allem die Filme sind ja auch ein bisschen älter und deswegen ist diese Szene auch so CGI-mäßig sehr lustig. Also,
das stimmt,
das wäre heute anders natürlich.
Aber Anne, wie kommt es, dass du den Horrorfilm geguckt hast?
Ich finde den gar nicht so Horror, ehrlich gesagt. Ich finde so, es gibt Horror und Horror und bei Zombies, finde ich, hält sich immer noch so ein bisschen in Grenzen. Also Zombie ist für mich so ein eigenes Genre. Ich finde generell Zombie-Filme schon okay. Manchmal muss ich vielleicht kurz die Augen zukneifen. Aber sonst fand ich, gehen die Filme eigentlich immer.
Cool.
So, wir haben ja schon ein paar Sachen vorweggenommen, aber wie immer gibt es jetzt nochmal eine Zusammenfassung der Filme.
28 Days Later gilt als Meilenstein des modernen Zombie-Kinos. Der Film von 2002 erzählt die Geschichte des Fahrradkuriers Jim, der 28 Tage nach dem Ausbruch eines aggressiven Rage-Virus in einem menschenleeren London aufwacht. Die Infizierten sind keine klassischen Zombies, sondern rasende, lebende Menschen, getrieben von Wut und Gewalt. Dieser neue Ansatz, schnelle Infizierte statt langsam schlurfende Untote, revolutionierte das Genre und beeinflusste zahlreiche Werke wie World War Z oder The Walking Dead. Neben seinem innovativen Konzept überzeugt der Film aber auch durch seine tiefgründige Darstellung moralischer Probleme und menschlicher Abgründe sowie seine realitätsnahe Ästhetik, gedreht im dokumentarischen Digital-Videostil. Die Fortsetzung 28 Weeks Later von 2007 verlegt die Handlung dann in ein von den USA kontrolliertes Nachkriegs-London. Als das Virus erneut ausbricht, zeigt der Film schonungslos, dass biologische Systeme häufig einen Weg finden, sich der menschlichen Kontrolle zu entziehen. Der aktuelle dritte Teil spielt auf einer kleinen abgelegenen britischen Insel, auf der eine neue Generation in einer scheinbar sicheren Welt lebt, bis eine Rückkehr aufs Festland alte und neue Gefahren entfesselt. Mit 28 Years Later kehrt das Originalteam um Regisseur Danny Boyle nach über zwei Jahrzehnten zum Stoff zurück und fügt dem Franchise zwei neue Extreme hinzu. Zum einen die langsam kriechenden Maden-Zombies und zum anderen die überstarken Alpha-Zombies, die unaufhaltbar scheinen und damit den Film um eine Angstdimension erweitern. Ob die Reihe erneut einen Zombie-Hype auslösen kann, wird sich zeigen, spätestens im Januar 2026, denn da steht schon Teil 4 in den Startlöchern.
Mein Lieblings-Fun-Fact zu 28 Days Later ist, dass der Film oder der Film und dann später auch die Filme sich inspiriert haben von Resident Evil. Wusstet ihr das? Mhm.
Ja.
Mhm. Der Schreiber hat Resident Evil gespielt und sich so gedacht, scheiße, die Zombies sind viel zu leicht zu töten, weil die immer so irre langsam sind in Resident Evil. Und so hat er sich quasi die schnellen Zombies ausgedacht in 28 Days Later.
Das ist cool. Ich habe jetzt keinen Funfact direkt zu der Geschichte, aber das Besondere an dem ersten und dem letzten Teil ist jetzt, dass die so besondere Kameratechniken da immer benutzen.
Ja.
Der 28 Days Later ist mit so einem ganz billigen Camcorder aus den 90ern noch gedreht worden. Ne, das sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Fake-Doku-Dings mit so ganz schlechtem Bild. Und in dem neueren Film, oder in dem neuen Film jetzt, haben sie das mit iPhones gedreht.
Und ich habe ja am Sonntag den ersten Teil gesehen und ich Trottel habe das über YouTube gekauft und natürlich HD, also weil du hast auch nur SD oder HD, aber ich habe es in HD gekauft und habe mich dann gewundert, warum das so scheiße aussieht und ich denke, was ist denn mit meiner Internetverbindung? Und erst heute bin ich drauf gekommen, ich wusste, dass sie das mit Camcorder gedreht haben, aber ich wusste nicht, dass du 2002 einfach nur 480p Auflösung hast.
Ja, krass.
Ja.
Also es gibt dem Ganzen natürlich diesen rauen Look, den sie genau deswegen haben wollten und dieses halbdokumentarische, aber bis auf die Endszene, die in 35mm gedreht ist, ist der Rest heute nicht mehr so richtig, es ist keine optische Augenweide, muss ich sagen.
Ein Grund, warum die mit dem Camcorder gedreht haben, ist übrigens, dass sie manchmal echt schnell sein mussten. Die Filme spielen ja alle in London, aber es war so, dass sie sich nicht leisten konnten, so großräumig da irgendwelche Areas abzusperren. In London, das heißt, die haben einfach trotzdem gedreht und es waren ständig Leute da und dann mussten die immer kurz sagen, ja, wartet jetzt mal bitte kurz hier, wir müssen mal kurz drehen, geht jetzt weiter und dann drehen sie weiter und so weiter. Also deswegen hat es sich quasi angeboten, mit nicht zu viel Technik zu drehen, damit man immer schnell sein konnte.
Die haben ja die Tower Bridge auch nicht gesperrt, ne? Das haben die einfach im Sommer irgendwann früh um 5 gedreht, wo einfach niemand fährt und dann sind sie schnell wieder abgehauen.
Das ist irre, cool. Das habe ich mich bei so vielen Aufnahmen gefragt, weil ich mir gedacht habe, Metropolen kriegst du ja eigentlich nie menschenleer. Ja. Also, und dann mussten die ja da auch ein bisschen Müll hinräumen und so. Oder ich weiß nicht, ob sie vielleicht lag der auch einfach noch von der
Nacht. Vielleicht lag
der
auch einfach.
Keine Ahnung. Ja. Aber es sieht ja auch wirklich verwahrlost aus und so. Also gerade diese Big Ben-Szene, wo er sich so umdreht, das ist schon fantastisch gemacht, dass sie das hingekriegt haben.
Ja.
Ein Funfact vielleicht noch, der Film will ja jetzt irgendwie, also der endet damit, dass ein neuer Handlungsstrang beginnt. Und ich bin mal gespannt, wo sie damit hinwollen, weil es wird definitiv Anfang nächsten Jahres einen Fortsetzungsteil zu dem jetzt hier geben.
28 and a half years later.
Es ist ein bisschen weird, weil man kann den Film gucken, es ist eine abgeschlossene Handlung, die dann endet mit einer neuen Handlung, die beginnt. Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwelche Loose Ends da sind, du wartest jetzt nicht auf irgendeine Auflösung, aber es ist ganz, ganz, ganz komisch, ganz weird irgendwie. Du denkst, ja, super, alle haben alles geschafft, ist jetzt erledigt, so, können wir rausgehen, Roll Credits. Und dann geht da noch so eine ganz weirde Sequenz los. Also da bin ich mal gespannt, wo das hingeht. Hättet ihr denn Lust auf noch mehr neue Teile?
Ja, klar.
Ja, also wenn der neue jetzt gut ist, dann warum nicht?
Also grundsätzlich denke ich halt auch immer, solange es noch cool bleibt, gucke ich das gerne. Es ist ja leider oft so, dass dann, wenn immer mehr Sequels kommen, dass es irgendwann so abebbt. Aber schauen wir mal, was passiert.
Mal sehen, was sie sich noch ausdenken. Nach dem Riesenpimmel kann man eigentlich nicht mehr viel oben draufsetzen.
Was willst du jetzt noch machen, ne?
Doppelpimmel.
Days Later hat das Zombie-Genre ja so ein bisschen neu entfacht Anfang der 2000er. Ne? Es gab schon sehr viel, also das Genre ist schon sehr alt und da wurde sehr viel erzählt. Und dann gab es mit diesem Film nochmal so einen kleinen neuen Hype, der dann zu einem großen neuen Hype geworden ist. Zum einen, weil es eine ganz neue Qualität an Angst gab in dem Film. Du hattest auf einmal schnelle Zombies. Und zum anderen haben sie in 28 Days Later diesen ganzen übernatürlichen Hokuspokus weggelassen. Ne? Also die Zombies sind nicht von den Toten erwacht, die wollen auch nicht unsere Gehirne fressen, sondern du sagst, okay, die Zombies sind jetzt Infizierte und kommen damit uns Menschen natürlich wieder ein Stück näher. Und auch dieser ganze Wutaspekt, der rückt das einfach so krass in unsere Straßenverkehrserfahrung, sage ich mal, dass du damit einfach ganz anders relaten kannst.
Ich hoffe, diese Straßenverkehrserfahrung bleibt mir erspart.
Road Rage, ja, das Road Rage-Virus. Und ich habe mal geschaut, welche Parallelen es zu echten Viruserkrankungen gibt. Was fällt euch denn, wenn ich Wutvirus sage, als allererstes ein?
Tollwut.
Tollwut.
Ja, es ist sehr offensichtlich, ne? Genau. Tollwut, Erkrankung des zentralen Nervensystems, die durch verschiedene Lissa-Viren ausgelöst wird. Lissa ist altgriechisch und bedeutet auch Wut. Und man hat eben dieses klassische Rabies-Virus, im Englischen heißt Tollwut ja auch Rabies. Und dann hast du noch verschiedene andere, zum Beispiel auch Fledermaus-Tollwut-Viren. Und bei dem Tollwut-Virus ist es jetzt so, du wirst ja gebissen, ja, und dann wandern diese Viren von der Bissstelle an den Nervenbahnen entlang bis zum Rückenmark und dann zum Gehirn und da vermehren sie sich. Und was jetzt zu 28 Days Later passt, das sind die Symptome. Also du hast so zwei Arten von Tollwuterkrankungen. Bei 80% der Menschen hast du so eine aggressive Tollwut, also wo du wirklich ja so eine krasse Unruhe hast, so die Leute sind getrieben, die sind teilweise hyperaktiv und zeigen eben so wirres, teilweise eben so unkontrolliertes und aggressives Verhalten. Und die andere Variante ist so eine paralytische Variante, das haben so 20% der Betroffenen. Und da ist es eben so, dass es recht frühzeitig zu einer Muskelschwäche kommt und du, na ich sag mal, eher so in der Ecke hängst. Also da hast du nicht dieses aggressive Verhalten. Aber beim Hauptteil der Betroffenen ist es eben so, deswegen heißt es ja auch Tollwut. Du hast so, ja, eine gesteigerte Aktivität und ein gesteigertes aggressives Verhalten. Und bei dieser ersten Variante, da hast du auch was, was du im neuen Teil ganz gut siehst. Die haben auch solche Krämpfe. Also im neuen Teil hast du dieses Zucken, dieses Zombie-Zucken, was du in diesen Filmen ja häufig auch siehst. Das hast du im neuen jetzt in so einer Szene, wo diese Zombies in einem Fluss sich bewegen und da zucken und bewegen die sich so ruckartig nach vorne. Und das hast du bei Tollwut eben teilweise auch. Also du hast so Verkrampfungen und Krampfanfälle, vor allen Dingen im Rachenbereich. Und das ist ja das Schlimme an Tollwut. Du kannst da nicht mehr schlucken. Und diese Krämpfe, die werden ausgelöst, teilweise durch so Windstöße oder durch Wasser. Deswegen nennt man Tollwut ja auch Hydrophobie, also Wasserangst. Mhm. Und das ist jetzt nicht, weil die Leute wirklich Angst, also psychologisch, ne, Angst vor Wasser haben, sondern diese Berührung oder diese Sichtung von Wasser löst diese Krämpfe auf und dann können die nicht mehr schlucken.
Merk gerade, wie wenig ich bisher über Tollwut wusste. Man hat immer nur so dieses Bild vor Augen von irgendwelchen Wölfen, die so sabbern und so.
Ja,
mhm. Ja. Aber das heißt, dass der visuelle Reiz von Wasser einen Krampf auslöst.
Ja.
Abgefahren.
Genau, also sowohl dieses Sehen, als auch wenn du jetzt, also bei einem habe ich es gesehen, es gibt da tatsächlich auch YouTube-Videos dazu, es gibt ja immer noch Patientinnen und Patienten auf der Welt, also ich habe mal geguckt, jährlich sterben tatsächlich immer noch fast 60.000 Menschen an Tollwut, also sterben.
Ja. Gerade in Indien ist das ein Riesending, Tollwut, also ja. Wenn man nach Indien reist, da brauchst du vorher eine Tollwutimpfung.
Impft man sich auch,
ja,
ne?
Ja. Schluckimpfung.
Genau, und da kannst du dir diese Videos angucken und dann siehst du, dass manche Menschen das quasi schaffen, also sie müssen ja was trinken, aber die versuchen dann Wasser zu trinken. Und sobald du dann so einen Schluck Wasser im Mund hast, fangen die an, richtig krass zu zittern und zu krampfen. Und das ist schon sehr schlimm mit anzusehen. Und das führt dann eben auch zu dem, was Anne gerade gesagt hat. Du hast dann einen vermehrten Speichelfluss, weil die Tollwutviren sich über Speichel übertragen, über die Bisse. Der Speichel wird aber nicht geschluckt. Also es ist ja auch clever, ne? Evolutionär. Du produzierst viel Speichel, um viel Übertragung zu haben. Verhinderst aber das Schlucken, damit möglichst viel Speichel da bleibt zur Übertragung. Und der baut sich dann aber quasi vorm Mund auf und dann kommt dieser Schaum. Und das ist ja irgendwie auch eine Redensart geworden, ne? Und ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht recherchiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass das genau damit zusammenhängt. Dass du sagst, Schaum vorm Mund ist ja so ein Saying für wütend sein auf etwas.
Ja, ist auch.
Also du hast so ein paar Parallelen, die ganz gut dazu passen. Aber diese Mensch-zu-Mensch-Übertragung, ja, so wie wir das dann bei 28 Days Later sehen, die hast du natürlich nicht. Das ist zwar theoretisch möglich, das kommt aber so gut wie nie vor. Wenn das vorkommt, dann ist das tatsächlich bei Organtransplantationen. Also 2005 sind 3 Organempfänger an Tollwut erkrankt durch die Organe einer infizierten Spenderin und sind dann auch daran gestorben.
Nö.
Auch sautragisch, ne?
Ja.
Unangenehm.
Und wie ist das bei Tollwut mit der Inkubationszeit? Weil das ist ja auch ein großes Merkmal bei 28 Days Later, dass du ja quasi so instant die Symptome hast nach dem Biss.
Ja, habe ich natürlich auch direkt geschaut. Es ist viel zu lange. Also du hast gewöhnlich eine Inkubationszeit von 30 bis 50 Tagen.
Das ist aber viel.
Ja, manchmal, also es kann auch schon nach 10 Tagen losgehen. Und manchmal dauert es sogar bis ein Jahr. Das ist natürlich auch gefährlich, wenn du ein Jahr lang das Virus in dir trägst und dann erst bricht die Krankheit aus, kannst du in der Zeit natürlich jede Menge andere Leute mit anstecken.
Ja.
Aber die kürzeste Inkubationszeit sind 10 Tage. Und das hängt so ein bisschen davon ab, wo du gebissen wurdest. Also je näher du am Hirn oder am Rücken oder so, ne, am zentralen Nervensystem gebissen wurdest, desto schneller kannst du dann natürlich die Viren im Kopf haben, weil die sich erst im Gehirn so richtig vermehren. Die vermehren sich an deiner Bissstelle nur sehr, sehr, sehr langsam und können deswegen auch vom Immunsystem nicht so gut bekämpft werden. Und das ist natürlich wirklich ein starker Kontrast zu 28 Days Later. Also dort geht es ja nach 30 Sekunden los. Und natürlich habe ich da auch mal geschaut, also das schafft keine Virusinfektion. Ja, das Kürzeste, was ich gefunden habe, das kennen wir wahrscheinlich alle, das sind Noroviren. Also da geht schon nach wenigen Stunden die Scheißerei los. Aber 30 Sekunden, das ist wirklich totaler Quatsch. So, das kommt dann eher einem, ich sag mal, Nervengift gleich, ne? Dass du quasi eine Injektion hast oder bei bestimmten Lebensmittelvergiftungen hast du das auch, dass dann quasi die Toxine sich schneller auf dein Verhalten auswirken, aber die Viren an sich, die brauchen länger. Die müssen ja auch Zeit haben, sich zu reproduzieren.
Ja, ich habe mich gerade gefragt, ob das evolutionär für die Viren nicht auch besser ist, wenn man quasi länger noch nicht weiß, dass man infiziert ist und das dann weiterträgt.
Es gibt auf jeden Fall, da kommen wir dann gleich noch drauf, einen guten Grund für Viren, die Menschen lange am Leben zu halten. Und das ist wiederum was, was in 28 Days Later gut dargestellt ist. Die Zombies, die sterben ja am Ende also an Hunger, also weil sie nichts zu essen haben, die verhungern. Aber das Virus an sich tötet die Menschen nicht. Und das wiederum ist sehr clever und das entspricht tatsächlich auch der Realität. Ein Virus, das seinen Wirt tötet, ist kein gutes Virus. Seine Hausaufgaben nicht gut gemacht.
Deswegen werden Viren ja auch mit der Zeit harmloser, hat man ja bei Corona gesehen. Ne? Also jede neue Variante war zwar ansteckender, aber nicht mehr so gefährlich für den Wirt.
Es gibt noch eine andere Parallele und die hat mit einer Graphic Novel zu tun und auch mit einer Recherche, die Alex Garland gemacht hat. 3 Wochen vor 28 Weeks Later, also 3 Wochen bevor der zweite Teil rausgekommen ist, ist eine Graphic Novel erschienen und die heißt 28 Days Later, The Aftermath, also die Auswirkung, ne, oder das Nachspiel. Und diese Graphic Novel, die sollte so ein bisschen die Lücke zwischen Teil 1 und Teil 2 schließen, um die Leute jetzt auch so ein bisschen drauf vorzubereiten auf den zweiten Teil. Und auch noch so ein bisschen, um diese Ursachen und Umstände der Epidemie aus Teil 1 einzuordnen. Und in dieser Graphic Novel wird erklärt, dass es in diesem Labor, was wir ganz am Anfang von 28 Days Later sehen, wirklich darum ging, menschliche Wut zu kontrollieren, indem man so eine Inhibitorsubstanz erfindet. Also etwas, was Wut und Aggression eindämmen soll. Das sagen die ja auch in Teil 1 am Anfang. Es wird aber erklärt, dass sie quasi einen illegalen Testversuch mit einem Kriminellen gemacht haben. Also sie haben quasi Polizei bestochen, haben einen Kriminellen bekommen, haben an dem getestet und haben gemerkt, Kacke, das funktioniert nicht. Also, witzigerweise gibt es einen guten Wissenschaftler und einen bösen Wissenschaftler in dieser Graphic Novel. Und der böse Wissenschaftler, der kommt dann auf die Idee und sagt, pass auf, der einzige Weg, um diesen Hemmstoff für Aggression, ist ja eigentlich eine gute Idee, ja, um den zu verbreiten ist, wir brauchen ein Virus. Wir müssen die Leute anstecken. Und deswegen nimmt er sich ein Virus, das super ansteckend ist, nämlich das Ebola-Virus.
Super Idee.
Keine gute Idee. Ja, genau. Genau. Super Idee. Also modifizieren sie das Ebola-Virus genetisch, um mit diesem Ebola-Virus den Hemmstoff zu übertragen. Problem ist, das Virus mutiert. Und durch Science-Hokus-Pokus kehrt sich jetzt die Wirkung komplett um. Also der Inhibitor inhibiert nicht mehr, sondern er verstärkt. Und dann haben wir eben dieses Ausgangsszenario für 28 Days Later geschaffen. Und das passt auch zu einem Interview mit Alex Garland, der auch gesagt hat, dass Ebola eine von mehreren Vorlagen für dieses Virus war. Und dann habe ich mir mal ein bisschen angeschaut, wie Ebola so abläuft und wie das mit diesem Virus zusammenhängt. Also am Anfang von so einem Ebola-Fieber hast du diese typischen Grippesymptome, wie bei den meisten viralen Erkrankungen. Aber wenn du dieses Ebola-Fieber dann im fortgeschrittenen Stadium hast, dann hast du genau das, was wir bei 28 Days Later sehen. Du hast diese massiven Blutungen, du hast Blut im Stuhl, du hast Blut im Erbrochenen. Ne? Die Zombies, die kotzen ja auch immer so diesen Blutstrahl raus,
ja, die ganze
um
Zeit
andere anzustecken. Und die Infizierten haben eben häufig so Bindehautrötungen oder bluten tatsächlich wirklich auch aus den Augen. Also auch aus der Nase und aus den Ohren. Aber das ist wirklich wie im Film, ne?
Ja.
Diesen Zustand von diesem krassen Bluten, man nennt das hämorrhagisches Fieber, also übersetzt quasi blutendes Fieber. Und das hat man auch bei vielen anderen tropischen Viren, zum Beispiel beim Marburg-Virus oder beim Lassa-Virus. Was auch so ein bisschen passt zum Film ist, Ebola ist zwar eine Zoonose, also die kommt auch von Tieren auf den Menschen. Häufig durch Fledermäuse.
Fledermäuse, so kranke Übeltäter einfach. Toll.
Ja,
gut,
was ist mit denen?
Was ist mit denen?
Ey, Fledermaus, ja. Was ist los?
Echte Arschlöcher.
Ja.
Aber wenn du dann einen Ausbruch der Infektion bei Menschen hast, dann wird es tatsächlich fast ausschließlich von Mensch zu Mensch übertragen. Und genauso war das damals, als das Ebola-Virus entdeckt wurde. Also wir sagen jetzt immer das Ebola-Virus. Es gibt in der Gattung der Orto-Ebola-Viren gibt es 6 Arten. Und 4 davon können bei Menschen dieses Ebola-Fieber auslösen. Und ich sage mal, das prominenteste davon ist das Zaire-Ebola-Virus. Und das ist eben das, was man 1976 zuerst entdeckt hat. Und zwar in Zaire, deswegen heißt es so. Man benennt die dann immer nach der Region, wo sie eben zuerst entdeckt wurden. Und Zaire, das ist heute die Demokratische Republik Kongo. Das ist das größte Land in Zentralafrika. Und da wurde das eben entdeckt. Und damals war das so, das ist ausgebrochen in der Nähe von dem Fluss Ebola. Deswegen heißt das überhaupt auch so. Und das Szenario dort war wirklich wie in so einer 28 Days Later Sequenz. Also da hat sich das Virus innerhalb von kürzester Zeit auf 50 kleine Dörfer ausgebreitet und dort fast alle Menschen getötet.
Krass.
Weil die Leute natürlich, also du hast ja sehr lange, wir haben jetzt mittlerweile Impfungen und auch Prophylaxe, aber sehr lange Zeit konntest du einfach überhaupt nichts machen. Ja, du kannst einfach nur warten und hoffen, dass der Körper das hinkriegt oder die Menschen separieren. Und das Schlimme ist eben, dass, weil es eine Zoonose ist, die nicht gut auf den Menschen angepasst ist, es ist ja eigentlich ein Virus, das auf Tiere gut angepasst ist, hast du eben so eine hohe Sterblichkeitsrate, ne? Also in 25 bis teilweise 90% aller Fälle ist es tödlich.
Wow.
Genau, und dann habe ich noch eine Sache entdeckt, wenn wir nochmal auf die Affen im Labor schauen. Also es startet ja 28 Days Later mit dieser Szene, wo der Affe im Labor sich Gewaltvideos ansehen muss, um eben dieses Rage-Virus da irgendwie zu züchten, beziehungsweise den Inhibitor zu testen, der dann am Ende nicht funktioniert. Und tatsächlich können Affen Ebola übertragen und Affen können auch am Ebola-Fieber erkranken. Das ist sogar ein richtiges Problem gewesen. Das Max-Planck-Institut hier für
Evolutionäre Anthropologie,
vielen Dank. Genau, die wir hier schon bei unserer Planet der Affen-Folge hatten. Die haben 2005 zum Beispiel geschrieben, dieses Ebola-Zaire-Virus tötete nicht nur rund 80% der menschlichen Patienten, sondern auch zehntausende westliche Flachlandgorillas und Schimpansen und ist damit zu einer der Hauptbedrohungen für das Überleben der Menschenaffen in Afrika geworden.
Oh, wow. Okay, krass.
Irre, oder?
Krass. Ja, das wusste ich gar nicht, aber ja, schlimm.
Wusste ich auch nicht. Es ist halt jetzt 20 Jahre her, es kann sein, dass sich die Situation verbessert hat, aber ja, fand ich schon sehr deutlich. Aber wenn wir jetzt über Affen sprechen, gibt es noch eine interessante Anekdote. Und zwar 1989 wurde in den USA eine neue Art von diesen Orto-Ebola-Viren entdeckt, das Reston-Virus, auch wieder nach der Lokalität benannt, nämlich nach der Stadt Reston in Virginia, die ist nördlich von Washington. Das Reston-Virus ist eben eine von diesen 6 Arten, von denen ich erzählt habe. Und dieses Reston-Virus wurde 1989 dort in einer Makakenart entdeckt, in Affen, die für Forschungszwecke aus den Philippinen importiert wurden, an eine Firma, die heute hauptsächlich im Bereich Pharmazie und Biotechnologie tätig ist. Ist das nicht ein 28 Days Later Szenario?
Ich glaube schon. Voll. Die Frage ist, mussten diese Affen Wutfilme, Wutszenen gucken?
Nee, aber die haben tatsächlich 100 Affen importiert, was auch irre ist, zu 500, die sie schon vor Ort hatten. Und das hat sich dann herausgestellt, dass dieses Reston-Virus für den Menschen nicht pathogen ist. Also wir wären davon nicht krank. Aber die Affen hat es natürlich dann trotzdem hart getroffen. Also bei Wikipedia steht, innerhalb von 3 Monaten ist ein Drittel der Affen gestorben. 2 bis 3 Affen pro Tag.
Krass. Aber da musst du halt auch mal wieder sagen, ey, voll Glück gehabt, oder? Dass das mit den, dass das nicht auf den Menschen so übergesprungen ist. Weil
ja,
da holst du dir diese Affen rein und dann hast du da vielleicht so ein hoch ansteckendes Virus, was auf den Menschen geht. Das ist ein Riesenproblem. Ich meine, was soll das?
Absolut. Es gab da auch ein riesiges Medienecho drauf. Zum einen, weil Reston eben nicht weit von dieser Metropolregion Washington entfernt liegt, ne? Und dann hast du halt direkt diese 28 Days Later-Szenarien im Kopf.
Fuck.
Und zum anderen, weil der Affe parallel eine Infektion mit einem anderen Virus hatte. Und dieses Virus hat dieses hämorrhagische Fieber ausgelöst.
Fuck,
und das haben die Leute verwechselt. Oh. Die haben halt alle gedacht, fuck, jetzt ist dieses Ebola-Blutvirus bei uns angekommen. Dann haben die alle Schiss gekriegt. Und ein Funfact noch dazu, das Gebäude, in dem dieser Ausbruch stattgefunden hat, das wurde 1995 abgerissen und an seiner Stelle wurde eine Kindertagesstätte errichtet.
Pan. ist auch so eine Keimschleuder noch immer, so Kitas. passt ja.
Du hast ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, das Besondere an dem 28-Franchise ist ja, dass die Zombies sehr, sehr schnell rennen. Und so richtig los ging das mit den Zombies in der Popkultur, ja 1968 mit Night of the Living Dead, wo die Zombies eher so Karikaturen waren. Habt ihr diesen alten Film mal gesehen zufällig?
Ich nicht.
Also nicht komplett, aber in Ausschnitten, so einzelne Szenen. Das ist natürlich eine ganz andere Art, Filme zu gucken, aber es ist schon witzig, weil die super langsam
sind. Ja, ja, ja. Und es ist halt auch immer witzig, wie dann trotzdem Menschen von denen gebissen werden, ja. Also es ist dann super weird, super zufällig. Oh Gott, er fällt jetzt ganz langsam über mich her.
Ja.
Und die werden dann erwischt. Also es ist ganz anders, als man das heute kennt, ja. Es ist eher so, es war ja damals auch eher so eine Gesellschaftskritik, die es ja dann auch später in den Filmen von George A. Romero immer noch war. Aber es sind eher so Karikaturen.
Ja.
Eins haben die aber immer gemeinsam, die Zombies. Ja, die sind so seelenlos. Die laufen rum, wollen Gehirne essen und so. Und ich will mir jetzt mal ein bisschen angucken, welche Arten es natürlich gibt und was im Gehirn von den Infizierten da entsprechend passiert. Und du, Jack Pop, hast mir da ein schönes Buch ausgeliehen. Das heißt Do Zombies Dream of Undead Sheep? Und das ist von Timothy Verstynen und Bradley Wojtek. Und die diskutieren da eben, was im Gehirn von Zombies passiert. Und diese beiden sind Neurowissenschaftler in den USA und sind Mitglieder der Zombie Research Society.
Natürlich gibt es die.
Es gibt natürlich eine Vereinigung aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Ärzten, aber auch Leuten vom Film, die sich wissenschaftlich mit dem Zombie-Phänomen beschäftigen. Ich verlinke euch mal die Website davon in den Shownotes. Und da wird eben diskutiert, dass natürlich Menschen in den meisten Fällen durch Viren zu Zombies werden. Also es gibt natürlich auch andere, bei Last of Us ist es ein Pilz und so, aber meistens ist es irgendwie eine Epidemie. Und du hast es schon gesagt, der große Unterschied im 28-Franchise im Vergleich zu den anderen ist, dass die eigentlich nicht sterben und dann wieder aufstehen. Aber die erklären so ein bisschen diese verschiedenen Zombie-Arten darüber, was mit dem Gehirn nach dem Tod passiert. Und die nennen das, die haben dafür einen Namen erfunden für diese Krankheit, die nennen es Consciousness Deficit Hypoactivity Disorder. Also
okay.
Bewusstseinsdefizit Hyperaktivitätsstörung. So nennen die das.
Klingt erstmal sehr cool.
CDHD, also wie eine tatsächliche Krankheit. Und die Symptome, du hast ja auch schon ein paar gesagt, also sind Verlust von bewusster Kontrolle von Handlungen, lethargische Bewegungen, Verlust von Empfinden von Freude, Sprachverlust, Gedächtnisverlust, irgendwie Unfähigkeit, den Appetit zu unterdrücken und aggressive Handlungen eben. Zombies können Personen und Objekte nicht wiedererkennen, die sind schlaflos, die zeigen antisoziales Verhalten, ja, die wollen Gehirne essen. Die sind natürlich
so antisozial von euch.
Voll. Die sind total gewaltaffin und sind nur freundlich gegenüber anderen Zombies. Und was die beiden jetzt unterscheiden, ist CDHD1. Das ist bei den langsamen Zombies und CDHD2 bei den schnellen wie im 28-Franchise. Und in den meisten Filmen sehen wir eben dieses CDHD1. Und die Ursache dafür ist, dass bei CDHD1 die Leute schon länger tot waren. Also die sagen, die haben da eine Hypothese für aufgestellt, die heißt die Zeit bis zur Wiederaufstehungshypothese. Das heißt, beim Todeseintritt kommt der Kreislauf zum Erliegen, das Gehirn wird nicht mehr mit Sauerstoff und irgendwelchen Nährstoffen versorgt und da kommt es zum Zustand der Hypoxie, also eine Unterversorgung mit Sauerstoff. Der Blutkreislauf und die Glukosezufuhr, die starten eben nach der Wiederauferstehung erst wieder, aber eben in einer anderen Form. Je länger die Sauerstoffzufuhr und die Nährstoffzufuhr ausbleibt, desto größer ist der Schaden im Gehirn. Und erst wenn die wieder auferstehen und anderes menschliches Fleisch oder Gehirne essen, kommen die wieder zu Nährstoffen. Und das bedeutet, die langsamen Zombies sind länger tot. Das sieht man ja auch bei Night of the Living Dead. Da kommen die ja wieder aus den Gräbern. Das heißt, die lagen da schon eine ganze Weile rum und dann stehen die wieder auf. Und dann ist das Gehirn einfach stärker geschädigt als jetzt bei jemandem, der innerhalb von ein paar Sekunden schon wieder aufgestanden ist.
Aber das ist so clever. Also Das ist absolut plausibel. Das finde ich eine tolle wissenschaftliche Herleitung, dass du sagst, das ist zwar Science Fiction oder Horror Fiction, aber wenn du das so erklärst, würde ich es erstmal sagen, es klingt logisch.
Ja, und das Coole ist auch, dieses Buch liest sich wie so ein Paper. Also ob du ein wissenschaftliches Paper liest, ja, die erklären das alles und Glukose und Sauerstoff und dies und das und ja, dann passiert alles Mögliche. Und jetzt, je nachdem, welche Gehirnbereiche geschädigt werden, haben die Zombies nachher eben noch bestimmte Fähigkeiten oder eben nicht. Und wisst ihr eigentlich, wie man vor dem bildgebenden Verfahren, also bevor man bildgebende Verfahren zur Untersuchung des menschlichen Gehirns hatte, herausgefunden hat, welche Hirnareale eigentlich für was zuständig sind? Das ist eine übelst krasse Geschichte.
Über Elektrostimulation oder sowas?
Nee.
Aufgeschnitten.
Nee.
Während man lebt, ich weiß es nicht.
Nee, genau. Also man konnte es meistens erst rausfinden, nachdem Leute gestorben sind. Aber wenn die Leute gestorben sind, kann man ja bestimmte Fähigkeiten nicht mehr untersuchen. Mhm. Und im 19. Jahrhundert hat man eben verschiedene Verletzungen untersucht. Also beispielsweise ist einer Person mal so eine Eisenstange so frontal in den Frontallappen gestoßen. Der hatte danach Persönlichkeitsstörungen und fehlende Impulskontrolle. Und beispielsweise Broca und Wernicke, die haben im 19. Jahrhundert so Schlaganfallpatienten untersucht. Und nach dem Tod haben die das Gehirn untersucht und haben eben in den verschiedenen Zentren, die für Sprache zuständig sind, eben Veränderungen in diesem Gehirn gefunden. Und so richtig abging das aber erst im Ersten Weltkrieg, weil da gab es eben sehr viele Soldaten mit Schussverletzungen im Kopf.
Oh Gott.
Und je nachdem, also man hatte da halt eine riesen Stichprobe von Leuten mit verschiedensten Verletzungen und verschiedensten fehlenden Fähigkeiten dann. Und dann konnte man sagen, okay, diese Gehirnregion ist für dieses und jenes zuständig. Ist mega abgefahren.
Ja, das habe ich ja noch nie gehört. Ist irgendwie makaber, aber auch so clever.
Ja.
Also, das dann noch so zu nutzen für Forschungszwecke.
Ja, es ist total abgefahren. Und man hat dann im Ersten Weltkrieg die erste funktionelle Landkarte des Gehirns erstellt.
Echt, ja? Das ist Wahnsinn.
Das ist krass.
Ja, Nebeneffekt.
Ja,
irre.
Ja.
Weil die dann quasi nicht mehr sprechen konnten oder sowas,
ja,
ne?
Ja, die konnten nicht mehr sprechen, die konnten keine Bewegungen mehr machen, die hatten sonst irgendwelche Einschränkungen. Und das hat man dann diesen Verletzungen zugeordnet.
Wow.
Ja. Und so hat man dann das Gehirn kartiert.
Cool Krieg.
Ja, super.
Oh Mann.
Super. Okay, so, dann können wir mal ganz kurz so ein paar Gehirnbereiche, die für was zuständig sind, durchgehen und können mal gucken, was bei den Zombies vielleicht noch passiert und was nicht. Also, was beim Zombie-Virus oder bei irgendwelchen Viren, die Zombieismus verursachen, auf jeden Fall geschädigt wird, ist der Schläfenlappen oder auch Temporallappen genannt. Der ist eben hinter der Schläfe und geht so ein bisschen zum Hinterkopf hin. Und das ist die Region im Großhirn, die zuständig ist fürs Hören, fürs Sprachverständnis, für Gedächtnis, für Verarbeitung von Emotionen. Und Zombies können offensichtlich die Emotionen von Menschen nicht mehr lesen, Sprachen nicht mehr verstehen und haben wahrscheinlich auch keine emotionalen Regungen mehr, außer
Wut. Die checken einfach nicht, wenn man signalisiert, ich würde jetzt gar nicht gerne gebissen werden. Eigentlich.
Hallo, Entschuldigung, nein heißt nein. Ich finde das nicht gut, dass du mich versuchst zu beißen. Und natürlich der Frontallappen, der direkt hinter der Stirn liegt, der ist natürlich auch geschädigt, aber nicht ganz. Schon regional, weil das ist die Hirnregion, die uns erst so richtig menschlich macht. Also sie ist zuständig für die Impulskontrolle, dass wir eben nicht jedem Impuls sofort nachgehen und natürlich das rationale Denken, das ist da auch lokalisiert. Und die alle höheren Gehirnfunktionen wie Entscheidung treffen oder Sprache sind dann, wenn diese Region gestört ist, eben raus. Und diese Impulskontrolle, die fehlt denen ja auch. Und das ist so das, wenn man so das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt vielleicht einen Furz lassen und bin im Fahrstuhl, dass man das nicht macht. Das ist dafür zuständig. Also Zombies würden rauslassen.
Vorne ja auf jeden Fall. Das sehen wir ja die ganze Zeit.
Auf jeden Fall. Genau. Und das geht eben weiter bis ins Kleinhirn, der evolutionär älteste Teil im Gehirn. Und der ist eben für die Bewegungssteuerung zuständig. Und die Zombies mit CDHD1, die haben dort eben auch stärkere Schäden, weil die bewegen sich dann ja auch so komisch, ne? Die haben sich da auch nicht mehr so richtig unter Kontrolle. Aber die Zombies in 28 Years, Days, Weeks, whatever, later, die sind da, denn ihr Kleinhirn ist auf jeden Fall auch noch ziemlich intakt. Was das Virus oder diese Krankheit eben auf jeden Fall verstärken würde aber, das wäre die Amygdala. Das sind zwei mandelgroße Teile unter den Temporallappen. Und die sind für Gefahrenbewertung zuständig. Also so dieses Fight or Flight, ne, ob ich jetzt irgendwie kämpfen muss oder ob ich lieber fliehen sollte. Also diese Affekt und das lustbetonte Empfinden. Also auch der Sexualtrieb, die sind da eben drin. Also auf jeden Fall wird Fight durch das Zombie-Virus voll geboostert und nicht geschädigt. Und was auch nicht geschädigt wird, sind offenbar die Teile für Sinneseindrücke wie Sehen, Riechen, Schmecken, Fühlen, Hören oder diese ganzen Verarbeitung da. Und wahrscheinlich spüren die Schmerz, aber die Region, die emotionale Antwort auf den Schmerzreiz gibt, die ist wahrscheinlich geschädigt. Das heißt, sie spüren den Schmerz, können ihn aber nicht mehr so einordnen, dass man sagt, okay, das ist jetzt was Schlechtes, da sollte ich jetzt eben weg. Und Belohnung spüren die wahrscheinlich auch, aber trotzdem findet keine Befriedigung dieser durch diese Belohnung statt. Ja? Also die fressen ja immer weiter. Also die gehen ja ständig auf die Jagd, die essen jemanden und dann kommt der Nächste und dann greifen die den ja auch sofort an. Das heißt, diese Belohnung ist
nein, danke,
da,
ich bin schon satt.
Genau, lassen wir gehen. Das funktioniert auf jeden Fall nicht mehr. Und was auch offensichtlich ist, das Gehirn wird durch diese Krankheit nicht zufällig geschädigt. Also es werden gezielt bestimmte Regionen angegriffen. Was aber auch so ein bisschen seltsam ist, weil wenn man einmal tot ist, fängt ja alles an zu verfallen. Ja? Mhm. Aber offenbar wird vielleicht ein bisschen was wieder repariert oder sowas. Aber es ist nichts, was irgendwie so willkürlich im Gehirn kaputt geht, sondern es ist eine gezielte Schädigung von bestimmten Bereichen.
Na und vor allen Dingen eine, die bei möglichst vielen Individuen immer gleich auch auftritt. Ne? Also
genau,
nicht nur
genau.
Gleiche Bereiche betroffen, sondern auch in mehreren Individuen immer wieder dieselben Abläufe. So, das ist natürlich dann
genau.
Auch auffällig.
Genau. Und es sind eben die Regionen noch intakt, die dabei helfen, das Virus weiter zu verbreiten. Ne? Mhm. Also das hast du ja auch schon gesagt, dass Viren natürlich versuchen, den Wirt möglichst lange irgendwie am Leben zu erhalten und versuchen, sich weiter zu verbreiten. 28 years, weeks, months, whatever, later, ist natürlich bekannt für die CDHT2-Infektion, aber
die
es gibt im neueren Teil, die schnellen, genau. Es gibt aber jetzt im neueren, weil es ja jetzt schon sehr, sehr lang her ist, dass diese Infektion ausgebrochen ist, gibt es natürlich jetzt auch diese CDHT1-Varianten. Das heißt, es gibt jetzt auch Zombies, die nicht mehr ganz so schnell, die kriechen, die nicht mehr ganz so schnell sind, wo man sagen kann, okay, bei denen ist jetzt schon ein bisschen mehr kaputt.
Und die sehen auch richtig eklig aus, wie so dicke Maden. Also die kriechen wirklich über den Boden und die sind auch so weißlich, milchig. Und die haben natürlich auch diesen, weißt du, diesen Babyschleim, den du auch, wenn du so Alien-Babys geboren werden, den du immer erstmal abmachen musst, den haben die halt überall am Körper. Und die bewegen sich ganz, ganz, ganz langsam und ja, sehen aus wie richtig so Speckmaden so.
Ach. Ekelhaft. Naja. Jedenfalls, bei denen ist offensichtlich auch schon ein bisschen mehr kaputt gegangen. Und zusätzlich gibt es noch die dritte Variante jetzt. Davon hast du ja auch schon gesagt, der mit dem Riesenpimmel, der Alpha. Also der Kollege unter den Zombies. Die sind größer, stärker, aggressiver und intelligenter als die anderen. Das bedeutet, da ist der Frontallappen wahrscheinlich wiederum weniger geschädigt als bei den anderen. Bei denen wirkt das Rage-Virus im Körper wie so Steroide. Die sind viel stärker und haben eben mehr Muskeln. Und da muss man wie in einem Videospiel einfach öfter drauf schießen. Also sie sind sozusagen der Endgegner, könnte man sagen. Und es gibt ja auch die Szene, da gibt es auch ein Kinoplakat von, wo der so ein Alpha jemanden den Kopf abreißt mit Wirbelsäule dran. Oh. Ja. Gibt's ein Kinoplakat.
Ja, krass.
Boah, krass. Ja. Also dafür braucht man echt viel Kraft.
Ja, das ist völlig gaga,
ne?
Oder? Also
nee, natürlich ist das Quatsch. Ja, das geht schon. Natürlich nicht. Ja, also man reißt ja eher das Gelenk am Wirbel aus, anstatt die Wirbelsäule von den Rippen zu trennen.
Ich dachte jetzt übrigens im Nachhinein bei 28 Weeks Later, also da ist mir das eigentlich gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo ich weiß, dass es diese Alpha-Zombies gibt, hatte ich das Gefühl, dass am Ende der Vater in 28 Weeks Later, dieser Don, der auch ein Zombie wird, dass das dann schon wie so ein kleiner Teaser war auf diesen Alpha, weil der war ja schon so ein bisschen special. Der hat ja explizit seine Kinder gejagt die ganze Zeit war nicht so wirr wie sonst die Zombies.
Und das ist auch, glaube ich, das größte Problem, die Intelligenz. Ja, also die planen jetzt, die reagieren ganz anders als die normalen Zombies, die ja so impulsgetrieben sind, sondern die Überlebenden müssen sich jetzt darauf einstellen, dass sie neue Strategien sich überlegen müssen für einen Gegner, der jetzt eben auch schlau ist. Und so intelligente Alpha-Zombies, die gab es aber auch schon in anderen Zombie-Filmen. Zum Beispiel in Land of the Dead von 2005, da gibt es diesen Big Daddy. Habt ihr den gesehen? Land of the Dead?
Ja.
Ja,
also da gibt's auch so ein Chef-Zombie, so, der Gegenstände benutzt, Waffen benutzt und eben die anderen so ein bisschen anführt. Oder Army of the Dead, da gibt es auch so eine Königin und so einen König. Aber dieser Film, furchtbar, der spielt in Las Vegas
mit Matthias Schweighöfer.
Ja,
so
oh
schlecht.
Gott, furchtbar,
so
furchtbar, furchtbar. Und in Last of Us Staffel 2 oder auch im zweiten Spiel, da gibt es die Stalker, die sind eben auch intelligent. Also die nutzen auch jetzt Strategien, um Leute in eine Falle zu locken. Und dieses Alpha, diese Alpha-Position in einer Gruppe, die kennt man eben auch aus dem Tierreich. Ja? Also viele Tiere, die in Gruppen leben, haben eben ein Anführertier sozusagen. Also Wölfe zum Beispiel, bei Gorillas der Silberrücken ist quasi der Chef der Gruppe. Aber auch bei Pavianen, gibt es das, oder bei Delfinen. Und das Interessante bei Elefanten und Kühen, das sind es die weiblichen Tiere, die die Gruppen anführen. Also sind sozusagen Alpha-Weibchen. Ja, und dass eben bestimmte Hirnregionen, um das jetzt auch mal abzurunden so, dass bestimmte Hirnregionen durch Viren oder Parasiten angesteuert werden, das gibt es tatsächlich. Also nicht, wenn das Tier schon tot ist, aber es gibt ja diesen Cordyceps, ne, das große Vorbild für The Last of Us, der befällt gezielt Hirnregionen des Wirts, um eben das Tier, die Ameise, die Insekten eben zu steuern, damit die dann eben ein Blatt hochlaufen, wo die dann gut diese Sporen wieder verteilen können. Aber ob natürlich ein toter Körper wieder aufstehen kann und Gehirnregionen wieder neu aktiviert werden können, naja, zweifelhaft.
Schwierig.
Glaube ich, da schwierig.
Wärt ihr in einer Pandemie oder Epidemie lieber auf einer Insel oder lieber nicht auf einer Insel?
Ah, gute Frage.
Bei Corona ist ja Neuseeland als Insel, glaube ich, sehr, sehr gut da durchgekommen. Also Inseln kann man sehr gut abschotten. Und ich glaube, Neuseeland war damals ein cooler Ort.
Genau, es kommt darauf an, ob die Epidemie auf der Insel startet.
Ja. Das wollte ich jetzt auch noch sagen.
Das würde ich sagen, ist der ausschlaggebende Grund so.
Ja.
Ja, kommt mega drauf an. Bei der 28-Reihe ist es ja, also die spielt ja in Großbritannien, das sind ja Inseln. Und ja, so eine Insel, ihr habt es schon gesagt, kann Vor- und Nachteile haben. Man kann sich gut abschotten in die eine oder andere Richtung und gerade auch, wenn man so historisch überlegt, also heutzutage, na klar, mit so modernen Fortbewegungsmitteln, Flugzeug und so weiter, sind die ja auch total gut angebunden eigentlich, aber so historisch gesehen hatten Inseln da ja immer so einen Alleinstehungsstatus quasi. Niemand konnte leicht hinkommen und es konnte nichts leicht zurückkommen. Mhm. Und genau, und in 28 Days, Weeks, Years Later ist es ja mal so. Also es schwankt ja immer so ein bisschen zwischen, es gibt jetzt gerade diese Zombies und bei 28 Weeks Later ist es ja auch mal so, dass sie eine Zeit lang dachten, die haben die Zombies jetzt eingedämmt und die sind jetzt nur noch in Großbritannien und dann kriegt man hier wieder den Teaser, oh doch nicht, also ist doch aufs Festland irgendwie rübergeschwappt und so weiter und so weiter. Und ich habe das Gefühl, wir haben heute noch nicht genug über Krankheiten und Viren gesprochen. Deswegen lass uns da noch mal eine Runde drehen, was es da auf Inseln so für Besonderheiten gibt. Weil natürlich hat es da historisch hat's auch schon viele Epidemien auf Inseln gegeben. Und genau, du hast es gerade schon gesagt, bei Corona hatten einige Inseln, sind ganz gut damit gefahren, sich auch krass abzuschotten, also streng zu kontrollieren, wer rein und wer rauskommt. Neuseeland war das, Australien auch, Island zum Beispiel auch und ich glaube auch Taiwan, also die hatten da richtig strenge Ein- und Ausreiseregeln und haben es da ganz gut in den Griff bekommen.
Mhm.
Genau, was aber natürlich ein Problem ist, ist, wenn du auf einer Insel mit deiner Population oder mit deiner Bevölkerung bist und du bist irgendwie so gar nicht gewappnet so anderen Krankheiten gegenüber und da gab es gerade so historisch auch richtig, richtig schlimme Fälle von. Ich bin froh, dass ihr diese Krankheit noch nicht genannt habt, aber es gibt eine Krankheit, die aktuell, also von der man aktuell auch immer mehr liest wieder und das zählt zu den ansteckendsten Viren, die es überhaupt gibt. Wisst ihr, welche ich meine?
Affenpocken.
Nein. Es sind die Masern.
Oh. Ach, stimmt, die Masern, ja.
Ich meine die Masern.
Ja.
Genau, ja, Masern zählt für mich auch so zu den Krankheiten. Natürlich habe ich es auf dem Schirm, ich bin auch gegen Masern geimpft, das ist ja auch irgendwie so Standard. Gerade hier in Deutschland, aber auch in anderen Ländern ist es Standard. Zählt für mich zu den Krankheiten, wo ich so für diese Folge jetzt extra mal gucken musste, was machen eigentlich Masern. Also bei mir ist das schon so eine zurückgedrängte Krankheit quasi, dass ich gar nicht genau weiß, was sind eigentlich Symptome von Masern. Also man hat dann nämlich so einen krassen Hautausschlag überall, ja. Also so richtig gerötet. Alles, das ist so das typische Masern-Syndrom und nicht Masern-Symptom. Und jetzt aktuell ist ja so ein bisschen so der Status, dass es immer weniger geimpfte Kinder gibt. Also immer weniger Kinder werden gegen die Masern geimpft. Und das ist halt für manche, in manchen Regionen halt richtig, richtig schlimm. Und es gibt tatsächlich gerade, ich glaube, sie läuft noch seit 2019, eine Masern-Epidemie zum Beispiel auf Samoa.
Oh,
ja,
okay.
Ich wusste es bisher auch nicht. Also sowas ist auch völlig, geht völlig an mir vorbei oft. Die läuft seit 2019 und
das ist im Südpazifik, ja. Ne? Das ist da
nördlich von Neuseeland, ja.
Genau, das ist eine Insel, im Südpazifik, die hat nicht viele Einwohner. Genau, also da wohnen tatsächlich nur so 200.000 Leute ungefähr. Das heißt, es betrifft jetzt in der Masse gesehen jetzt nicht Millionen von Leute, wie das jetzt vielleicht auch bei so einem Zombie-Virus in Großbritannien wäre. Aber es ist natürlich trotzdem krass, also wenn die Impfrate so niedrig ist, dass dann so viele Leute an den Masern erkranken. Und da ist es dann natürlich jetzt so gewesen, dass es dadurch, dass es eine Insel ist, ganz gut lokal eingegrenzt wurde. Cool für alle, die draußen sind, schlecht für alle auf Samoa. Natürlich haben die es dann so gemacht, dass es große Impfkampagnen gab und dass es mittlerweile wieder so ein bisschen besser ist. Aber es gab ja auch mal Zeiten, in denen es noch keine Impfungen gab und das alles irgendwie noch viel schlimmer war. Und ich hatte gerade schon mal kurz Island gesagt. Island hatte historisch gesehen auch mehrere richtig große Masernepidemien. Eine der schlimmsten war 1846, also schon super lange her.
Wow.
Und ist wahrscheinlich also entweder durch so Schiffbrüchige oder durch so ein Handelsschiff gekommen. Also da waren Flugzeuge natürlich noch nicht so ein Ding. Und infolge dieser Masernepidemie hatten die eine Säuglingssterberate von 611 von 1000 Säuglingen
gestorben. Wow.
Also mehr als die
61%?
Hälfte. Richtig krass, oh, ja. Gott. Und das Interessante ist, finde ich, auch, wie sowas so historisch so erforscht wird. Und zwar ist es denn andersrum. Also es wird halt zuerst auf diese Zensusdaten geguckt und dann wird so gemerkt, ja, okay, hier gab es so einen krassen Bevölkerungsdrop. Und dann kann man so rückwirkend quasi sagen, ach ja, da waren ja auch die Masern und so ja, weiter. Was? Also es ist interessant, weil es natürlich also so von so historischen Epidemien jetzt nicht immer super gute Aufzeichnungen gibt. Da muss man ach, vielleicht dazu noch mal sagen.
Aber weißt du, ob denen das damals klar war? Also wussten die, dass das eine Viruserkrankung ist? Oder also wussten die, dass das die Masern sind?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, die wussten es damals nicht. Also ich hatte dazu ich weiß nicht gar nicht mal, ob es ein Paper war oder so ein zusammenfassender Artikel. Und da ging es halt darum, wie die das gemacht haben, also wie die halt immer so geguckt haben, von der Bevölkerungszahl her rückwirkend, was da so war. Und dann kann man ja wiederum Knochen und so weiter untersuchen und da so Rückschlüsse finden auf solche Erkrankungen. Also ich finde es, ich finde es krass. Also vor allem das mit den armen Säuglinge in Island. Dann hatte ich noch gelesen, dass es jetzt letztes Jahr, und das ist tatsächlich dann auch so groß durch isländische Zeitungen gegangen, gab es so einen Masernfall. Und dann war das so richtig so eine Nachricht, also weil die natürlich jetzt seit die das wissen, dass das so ein Problem ist, halt so richtig krass darauf achten, auch auf Impfungen und so weiter. Und dann kam der auch direkt Krankenhausquarantäne und so weiter.
Oh, okay.
Ja, also richtig, richtig schlimm. Ja, und genau, also Masern sind extrem ansteckend, übrigens auch über Speicheltröpfchen in der Luft. Also du musst ja nicht mal super nah irgendwie dran sein. Das reicht ja, wenn du in einem Raum dann mit jemandem bist, der infiziert ist. Genau. Und dann hatte ich ja schon gesagt, dass das so einen Ausschlag gibt und die Inkubationszeit ist so ein paar Tage. Also meistens steckst du dich an und dann hast du ein paar Tage später halt auch diesen Ausschlag. Und warum man stirbt, also es trifft dann immer vor allem, wir hatten es ja gerade mit den Säuglingen gesagt, es trifft dann vor allem immer entweder Kinder, so unter 4 meistens, oder ältere Leute, bei denen das Immunsystem nicht so stark ist, weil dann häufig es so ist, dass halt mit den Masern dann sowas kommt wie Lungenentzündung, Mittelohrentzündung, Gehirnentzündung und das endet dann meistens tödlich.
Krass.
Ja, in Deutschland gibt es übrigens seit März 2020 eine Impfpflicht für Kindergartenkinder. Bei den Masern. Also weil es halt jetzt aktuell oder seitdem halt der Fall war, dass die Impfraten so krass zurückgegangen sind.
Ja.
Genau, aber ja, also das hat Island auf jeden Fall hart getroffen und es war auch nicht der einzige Masernausbruch und nicht die einzige Epidemie, die's da gab. Aber das macht halt auch nochmal so ein bisschen diesen Nachteil deutlich, dass wenn du so eingepfercht auf einer Insel bist, dass sich das dann halt da krass ausbreitet. Und andersrum ist es halt cool, wenn du auf der Insel bist und woanders ist so ein großer Krankheitsausbruch.
Das Coole an dem neuen Film ist ja jetzt, dass sie beide Aspekte bedienen. Ne? Du hast so eine kleine Insel, auf den Menschen Zuflucht finden, die quasi nur bei Ebbe erreichbar ist. Und auf der anderen Seite hast du die Insel Großbritannien, die von der internationalen Staatengemeinschaft als Quarantänezone betrachtet wird und wo du verloren bist, wenn du da nur einen Fuß drauf setzt und dann holt dich da keiner mehr ab.
Es kommt dann ja vor allem auch immer so ein bisschen drauf an, wie streng man dann diese Insel auch wirklich abschottet.
Ja.
Also ja. Ob man, ne, also klar, in diesem Zombie-Fall ist ja auch völlig logisch, dass man sagt, nee, keiner, also in keine Richtung bewegt sich da irgendwie jemand. Ist natürlich fies, ne, wenn du noch gar nicht das Virus hast, aber dann bist du noch da und keiner hat irgendwie Bock, dass du so Zuflucht suchst. Das habe ich auch beim Film öfters mal gedacht, das ist natürlich scheiße, wenn die dann anfangen so ja, zu sagen, ja, okay, gelitten halt, jetzt bist du da. Wir müssen den Rest der Welt irgendwie schützen. Ja. Aber natürlich macht das so vom Gemeinschaftswohl-Gedanken her schon Sinn, das so streng zu machen. Und ist auf jeden Fall effektiv. Also genau, von daher lohnen sich Inseln, also was das angeht. Und das hat man übrigens auch schon richtig früh gemerkt, also dass es sich lohnt, Leute auf einer Insel irgendwie abzuschotten, wenn die krank sind. Also es gibt relativ viele, wie ich jetzt rausfinden musste, Inseln, die so historisch dafür genutzt wurden, da einfach so Pestkranke hinzuschicken und da zu lassen. Also eine von den Inseln ist zum Beispiel Lazzaretto Vecchio. Das ist in Italien bei Venedig. Und daher kommt das Wort Lazarett. Wusste ich nicht, also wusste ich nicht bis neulich. Abgefahren. Es kommt von dieser Insel. Die wurde dazu benutzt, also lag ungefähr südlich von Venedig und wurde dazu genutzt, halt da die Leute hinzuschicken, die die Pest hatten. Und dann wurden sie quasi sich selbst überlassen in so einer Art Krankenhaus. Aber trotzdem hat man damals schon so gecheckt, es ist gut, halt Quarantäne zu machen. Übrigens Quarantäne, das wusste ich aber schon von Corona, leitet sich auch von dem italienischen 40 Tage ab, weil die so random, die wussten ja noch nichts wirklich von Inkubationszeiten und hatten das jetzt nicht so in dem Umfang erforscht. Aber die hatten auch bei der Pest schon gedacht, ja okay, irgendwie Schiffe, die hierher kommen und irgendwas liefern wollen, die müssen 40 Tage im Hafen warten, bis sie da runterkommen dürfen, falls sie halt die Pest dabei haben. Und daher kommt auch das Wort Quarantäne, also Quarantäne und Lazarett. Danke, Italien.
Ey, 40 Tage ja. Auf einem Schiff.
Genau. Aber trotzdem schlau, also dass sie das damals schon so gecheckt haben, dass Quarantäne wichtig ist. Und es hat auch ein bisschen gedauert, bis man es quasi so gemacht hat, dass man Verdachtsfälle und bestätigte Kranke getrennt auch noch abgeschottet hat. Also, dass man quasi den Leuten eine Chance gegeben hat, die doch nicht krank waren. Dann mussten die doch nicht mit den ganzen Pestleuten auf der Pestinsel sein.
Mutti, ich will nicht auf die Pestinsel.
Schlimm, oder? Ich
will mir woanders Urlaub machen.
Also, dieses Lazzaretto Vecchio ist nicht das Einzige. Also, es gibt direkt in Italien noch eine. Poveglia heißt die Insel, ist auch in der Nähe von Venedig. Also, ich glaube, Venedig hatte einige Pestprobleme in der Vergangenheit.
Was war in Venedig los, ey?
Die hatten doch diese Pestärzte, da kommt das doch her mit den langen Nasen und so,
mit
oder?
Dem Schnabel.
Ja, das ist doch aus Venedig,
weiß ich
oder?
Gar nicht, ob das aus Venedig kommt, aber kann gut sein. In New York gab es auch so eine Pestinsel, und zwar heißt die North Brother Island, und die ist im East River in New York. Da hat man auch Kranke, also nicht nur Pestkranke, aber generell Kranke hingeschickt und isoliert, damit halt die andere, also die restliche Bevölkerung von deren Keim nichts abbekommen hat. Ist eine schlaue Methode. Ich würde natürlich auch lieber nicht auf der Pestinsel sein, aber für den Rest ist es irgendwie ziemlich klug. Und hier in Deutschland haben wir auch eine interessante Insel, nenne ich es jetzt mal, was Viren und so weiter angeht. Keine Pestinsel, also keine Insel, wo mal irgendwie Kranke hingeschickt wurden und so weiter. Aber in der Ostsee gibt es die Insel Riems, das gehört zu Mecklenburg-Vorpommern. Und die ist auch ganz schön krass abgesichert. Und zwar, weil es da ein Forschungsinstitut gibt, das Friedrich-Löffler-Institut. Und da werden Tierseuchen untersucht. Und zwar auch richtig krasse Tierseuchen. Die haben da halt auch natürlich deswegen, weil die das untersuchen, haben die jetzt auch so verschiedene Proben von verschiedenen Seuchen so am Start. Und deswegen achten die halt auch richtig krass darauf, dass sowohl die Leute, die da arbeiten, aber auch Leute, die da aus irgendwelchen anderen Gründen hinkommen, irgendwas liefern müssen und so weiter, dass da nichts unbemerkt rein und raus geschickt wird. Also keine Urlaubsinsel in der Ostsee.
Oh mein Gott, dem Amazon-Fahrer geht's gar nicht gut.
Du musst leider auf der Insel bleiben.
Oh Mann, okay, crazy, das wusste ich nicht.
Nein, ich weiß, und das ist einfach hier in Deutschland. Ich wusste es auch nicht.
Echt verrückt.
Ich finde, jedes Mal denke ich mir so, krass, wie viel weiß ich eigentlich nicht. Und ich denke immer, ich weiß schon so einiges, aber nein. So ist es.
Aber ich sag mal, so eine Insel voll mit solchen, die hängt man halt auch nicht an die große Glocke, ne?
Ja, das stimmt.
So, okay, pass auf. Wir haben Sylt, wir haben, keine Ahnung, was gibt's da noch?
Da sind schon genug Bekloppte.
Genau, auf Sylt sowieso, ne? Keine Ahnung. Oder Borkum und diese ganzen Dinger. Und dann plötzlich die Seucheninsel.
Ja.
Oh, scheiße.
Dann kommt jetzt der Moment aller Momente. Wir sind ready, unser Gütesiegel zu vergeben. Was wird die 28 Days, Weeks, Years Reihe wohl für ein Tier von Wissens hinter den Kulissen erhalten? Genau, wir haben, ich muss es für mich selber auch immer nochmal sagen, seit wir welche dazugenommen haben, wir haben den Delfin, wenn wir es richtig mega fanden, dann die Schildkröte, die Kuh, den Kaninchenkauz, die Katze und das Stinktier, wenn wir dachten, oh nee, das passt einfach gar nicht und ist mega unrealistisch. Okay, ich bin froh, dass ich moderiere, deswegen kann ich sagen, was denkt ihr?
Ich muss sagen, dass ich zuerst, als Jack so sein Resümee gezogen hat, dass es natürlich alles unrealistisch und so ist, und nach meinem Teil habe ich so gedacht, naja, wer weiß, aber es ist trotzdem relativ viel dran. Also gerade dieses Buch, hat da schon einen sehr wissenschaftlichen Aspekt reingebracht. Und gerade wenn man sagt, das ist ein Virus und nicht, dass da Tote wieder auferstehen, finde ich das an sich schon ziemlich cool. Und gerade die Nummern jetzt mit den Inseln hat es bei mir auch nochmal so ein Stück hochgehoben. Also ich sag mal, Zombies an sich unrealistisch auf jeden Fall. Aber ich würde tatsächlich so zwischen Kaninchenkauz und Kuh, vielleicht sogar zur Kuh, tendieren.
Ja, das könnte ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen. Es gibt natürlich auch so ein paar Plotholes innerhalb der Geschichte, die dann nicht ganz so viel Sinn ergeben. Und auch im zweiten Teil haben wir schon gesagt, ne, jede Menge unrealistische Handlungsstränge. Aber wenn wir jetzt das Phänomen dieses Virenzombies betrachten, finde ich es auch nicht unrealistisch. Ich wünsche es mir nicht, dass mir so ein Teil begegnet. Auch wenn ich diese Vorstellung von der Zombie-Apokalypse irgendwie auch so ein bisschen romantisch finde, so, dass du da alleine in so einem Hochhaus sitzt und kannst du machen, was du willst und sammelst das Regenwasser und so. Aber
und zwischendrin
ja,
machst du den Kopf ab mit einer Kettensäge, geil.
Ja, das könnte man immer mal machen zwischendrin, so for fun, ja. Aber ja, mit denen jetzt die ganze Zeit kämpfen möchte ich auch nicht. Aber ich würde sagen, ja, kann man schon machen. Kuh vielleicht. Anne, was sagst du?
Wir sind uns schon wieder einig, das ist fast schon wieder langweilig, aber ich wollte auch Kuh sagen, weil ich beeindruckt bin davon, wie viel möglich ist. Also ich finde, das sind ja Filme, wo man eigentlich denkt, an niemals. Also komplett unrealistisch einfach. Und dann gibt's aber so viele Aspekte, also gerade bei den ganzen Viren und im Gehirn und so weiter, wo man halt sagen könnte, ja vielleicht doch, also in so einem kleineren Rahmen würde das schon gehen. Deswegen würde ich bei der Kuh auf jeden Fall mitgehen. Dann bekommt 28 Days, Weeks und Years Later offiziell von Wissen hinter den Kulissen die Kuh verliehen für eine mittelmäßige Science-Performance. Yay!
Und ich finde, die Kuh, die macht ja auch so ein bisschen wie so ein Zombie, oder?
Ja, voll. Und die ist auch sehr, die machen auch immer so ein bisschen so einen lethargischen Eindruck.
Das stimmt. Und die sabbert auch so viel.
Sehr gemütlich, ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr uns bewerten wollt, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl 5 Sterne dalasst und vielleicht auch einen Kommentar schreibt bei Spotify.
Und wenn ihr uns darüber hinaus tatsächlich auch nochmal einen Euro rüberwerfen wollt, um uns einen Kaffee zu spendieren, dann freuen wir uns da ganz doll drüber. Es bleibt nach wie vor eine Ausnahme, wir sind nicht böse, aber wir sagen es euch gern immer wieder und motivieren euch ganz, ganz, ganz herzlich. Motivieren euch ganz, ganz, ganz herzlich. Geht doch jetzt direkt einfach auf Ko-fi und schaut mal, kann man mit PayPal einfach 1 Euro oder 2 rüberschicken. Wir freuen uns darüber sehr und ihr unterstützt unsere Arbeit und ja, dafür sagen wir jetzt schon mal Danke.
Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes, da gibt es auch direkt den Link zu Ko-fi, also geht jetzt bitte wirklich gerne rauf und macht das. Dann
sonst kommt der Zombie und frisst eure Kinder.
Sonst schicken wir euch alle nach Riems zu den Tierseuchen. Okay, und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal mit einem fröhlichen Winken.
Tschüssi.
Ciao.